dann schauen sie immer so ein bisschen nach oben, rechts oben und dann wieder auf dem Bildschirm, dann wieder so ein bisschen rechts oben auf dem Bildschirm und tun so, als würden sie überlegen, aber lesen halt immer ein bisschen was. Und auf einmal kommt halt irgendeine Kombinationsformel daher.
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Folge 100 sind wir tatsächlich jetzt schon dreistellig, Corby. Willkommen.
Nicht schlecht. Zwei Nullen. Die habt ihr auch hier, die jetzt den Podcast machen.
Heute soll es mal wieder neben dem Hiring, was natürlich immer weiter ansteht, auch ein bisschen um Sales und auch unseren Switch zu unserem neuen System gehen.
Ja, ich finde es schon jedes Mal wieder ziemlich erstaunlich, wenn wir diese Reflexion am Ende der Woche machen, wie viel Zeit gerade einfach auf Hiring drauf geht. Und während wir andere Sachen zwar ein bisschen hinbekommen, ist wirklich auch von den Sachen, die wir hier erzählen, am Ende Hiring wirklich das, wo wir die meiste Zeit und die meisten Learnings aber auch machen können. Eine erfreuliche News diese Woche war tatsächlich, als ein neuer Server den Bot geaddet hat, und zwar die Sci-Community, die uns auch vom Namen her schon direkt was gesagt hat. Und als wir gesehen haben, wie viele Member da drin sind, war es auch nochmal ein großer Überraschungsmoment, denn die haben über 600.000 Members in ihrem Discord.
Ja, da ist man gleich mal super erfreut, wenn man diese Notification bekommt, dass so ein großer Server den Bot geaddet hat. Aber gleichzeitig startet natürlich auch die Aufregung, ob sie das Onboarding wirklich machen, um unser System live zu nehmen. Warum? Weil wir tatsächlich in der Vergangenheit das schon öfter hatten, dass Server mit über 100.000 Usern zwar den Bot geaddet haben, aber ihn nie aktiviert haben. Deswegen ist natürlich oberste Priorität, den Customer so schnell wie möglich dazu zu bekommen, dass sie das Onboarding auch ausführen. Wir haben da im Moment auch eine ziemlich gute Rate. Also über 80% machen auch das Onboarding, wenn sie den Bot installieren. Aber natürlich bei so einem großen Server versuchen wir auch trotzdem manuell sofort den Kontakt irgendwie herzustellen.
Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil die installieren ja immer wieder, auch in dem Fall jetzt, den Bot, ohne dass wir davor in Kontakt mit ihnen waren, sondern einfach nur, weil sie unser Produkt woanders gesehen haben. Das heißt, wir haben nicht direkt schon mal den Kontakt. Mittlerweile haben wir auf der Landingpage eingebaut, dass, wenn jemand den Bot installiert, wir zuerst fragen nach einer E-Mail oder einem Telegram-Handle. Das heißt, wir haben schon mal so eine Möglichkeit, einen Anhaltspunkt, wo wir anfragen können. Aber auch dann ist es eben häufig schwierig, da eine Antwort zu enforcen.
In dem Fall war es zum Glück ein Telegram-Handle. Da ist es immer noch ein bisschen leichter als bei E-Mail, eine Antwort auch zu bekommen. Und wir haben tatsächlich auch eine Antwort bekommen, aus der wir aber irgendwie nicht wirklich schlau wurden.
Ja, die Antwort kam tatsächlich auf Discord dann, als bei Telegram erst nichts kam und Ali dann nochmal auch auf Discord das Gleiche versucht hat, nämlich, dass er beide Nachrichten gesehen hat, sowohl auf Telegram als auch Discord. Aber aus irgendeinem Grund wollen sie gerade lieber noch kurz warten mit dem Onboarding, weil sie gerade versuchen, Sachen in ihrem Discord zu minimieren. Was ja mehr oder weniger das Gegenteil von dem ist, den Bot zu installieren.
Ja, also ich weiß nicht genau, wie wir es interpretieren sollen. Ob der Bot sozusagen ihnen helfen soll, das Mod-Team zu minimieren oder ob sie einfach die Channel-Struktur gerade umbauen. Fakt ist auf alle Fälle, dass sie das Onboarding nicht gemacht haben bisher.
Genau, weil umso länger es natürlich dauert, umso unwahrscheinlicher wird es auch mit jedem Tag, dass es am Ende was wird, weil schon mal ein bisschen weniger Commitment wieder da ist. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall aufs Beste, ist natürlich auch gerade Richtung Ende des Jahres, jetzt langsam Weihnachtsstimmung, nicht so der Zeitpunkt, an dem man nochmal anfängt, wieder neue Sachen aufzurollen und einzubauen. Vielleicht gibt es ja dann aber dafür immerhin bessere News Anfang nächstes Jahr.
Ja, aber warum edde ich dann den Bot? Also irgendwie ist das schon ein bisschen widersprüchlich.
Ja, das stimmt.
um an weitere größere Kunden zu kommen, haben wir jetzt auch einen ganz neuen Versuch gestartet. Und zwar, dass wir mit unseren persönlichen Discord-Accounts Fragen in deren Discords beantworten von anderen Nutzern, indem wir in unserer Instanz deren Documentation bei AwesomeQA hochladen und dann dem Bot eben diese Frage stellen und die Antwort einfach in ihren Discord pasten.
Das heißt, im Endeffekt ist es eine Simulation von dem Bot, ohne dass irgendjemand weiß, dass es vom Bot kommt, richtig?
Ja, und mit sehr hohem manuellen Aufwand verbunden, weil es tatsächlich sehr schwer ist, wenn eine Frage kommt, dass man dann sofort auch da ist, weil man hat ja auch vielleicht Tasks, an denen man gerade arbeitet, wenn gerade eine Frage kommt, und dass man dann auch noch schneller ist als ein Moderator in dem Discord, ist auch sehr schwer. Und dass die Frage überhaupt beantwortet werden kann, ist auch immer nicht so einfach, vor allem wenn wir keinen Zugriff auf die Chat-History haben, sondern nur die Documentation, was natürlich die Knowledge Base unseres Systems schon auch sehr stark einschränkt.
Interessante Idee auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie viel das bringt. Aber macht natürlich Sinn, dass es viel manueller Aufwand ist. Mal schauen, gerade eben haben wir natürlich auch jetzt nicht die Engineering Power, dass man da versuchen könnte, was zu bauen oder zu automatisieren. In der Zukunft vielleicht, aber gerade ja, sind wir eben mehr darauf angewiesen, solche Experimente auch mal manuell zu machen und zu schauen, wie viel auch mit einer Handvoll solchen Antworten dabei rauskommt.
Ja, mehr Engineering Power kommt ja auch hoffentlich sehr bald. Bisher sieht es sehr positiv aus mit den Interviews. Ein Kandidat ist jetzt wieder in der letzten Stage schon. Und wir haben auch sehr viele Kandidaten, die gerade an der Challenge arbeiten.
Ja, da pusht ja vor allem du, Alex, richtig hart. Wie viele Interviews hattest du diese Woche schon wieder?
17.
Und das ist, geht ja wirklich gerade jede Woche so dahin.
Ja.
Dass du wirklich extrem viele Interviews machst. Und das, obwohl du ja 2 Tage auch geblockt hast von Interviews, um nicht die ganze Woche irgendwie nur damit blockiert zu sein. Gleichzeitig habe ich ja jetzt auch noch angefangen, Outreach zu machen und hatte auch da schon 2 initiale Interviews und auch ein weiterführendes Interview von jemandem, der die Challenge nach dem Interview mit dir gemacht hat.
Und das war vor allem Cold Outreach?
Bei den anderen beiden war es Cold Outreach, genau. Einfach auf LinkedIn mal ein paar Leute angeschrieben, vor allem in Richtung Studenten, weil das auch was Konkretes ist, nach dem man einfach suchen kann. So Informatikstudenten von der TUM.
Okay.
Bei den Interviews ist mir aber auf jeden Fall bei einem aufgefallen, dass eine Frage, die ich mir gestellt habe, nicht so viel Sinn gemacht hat und dass es da eine deutlich bessere Möglichkeit gibt. Weil oft hatte ich mich immer so gefragt, um jemanden zu evaluieren, so wie gut wäre der Kandidat als Mitarbeiter für unsere Company. Das ist ja am Ende auch das Ziel, dass wir irgendwie die Leute hiren, die am besten als Mitarbeiter für die Company geeignet sind. Aber tatsächlich bin ich mittlerweile der Meinung, es gibt eine Frage, die viel besser direkt auf das fokussiert, was wichtiger ist dafür. Nämlich, will ich mit der Person zusammenarbeiten? Da hat man, so geht's mir zumindest, eine viel bessere Vorstellung, ob ich der Person dann gerne Feedback geben will, ob ich Entscheidungen mit ihnen diskutieren will, wie gut die Kommunikation funktioniert.
Ja.
Und dann geht's weniger darum, okay, wie gut sind die ersten 4, 5 Pull Requests, die die Kandidaten machen, sondern vielmehr darum, wie geht die Zusammenarbeit? Will ich mit der Person länger zusammenarbeiten, weil ich denke, dass die sich dann automatisch verbessert mit dem Feedback? Und das fokussiert dann eben weniger auf die Tech Skills und mehr so auf ja, die Smartness und die Kommunikation, was einfach in der Frage, wie gut die Person als Mitarbeiter ist, bisschen indirekter nur enthalten ist.
Macht auf alle Fälle Sinn, vor allem da wir ja jetzt auch eher Juniors einstellen wollen, da ist natürlich der Entwicklungsaspekt viel wichtiger als die aktuellen Skills.
Ja, da hatten wir ja auch angefangen, bei dieser Position die Logikfrage einzubauen, wo wir fragen, wie viele Handshakes passieren, wenn sich 7 Leute treffen und jeder quasi mit jedem einmal Hände schüttelt. Du hast die ja jetzt auch an alle deine Kandidaten bei den Interviews gestellt, Alex. Was ist denn deine Einschätzung bisher? Bringt die was?
Ja, gute Frage. Also manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob es zu einfach ist, um wirklich, also den Unterschied zwischen jemandem, der ganz normal schlau ist und jemandem, der wirklich sehr, sehr schlau ist, rauszubekommen. Ja. Allerdings ist es immer eine relativ gute Baseline. Und natürlich gibt es auch immer noch Leute, die die Logikfrage so überhaupt nicht hinbekommen, teilweise, weil sie einfach viel zu nervös sind. Also das kann man immerhin relativ gut als Interviewer merken, ob es jetzt an der Nervosität liegt oder ob sie einfach so überhaupt ja gar nicht in das die stimmt. richtige Richtung denken. Was ich auf alle Fälle bei der Frage super gut finde, ist, dass es meistens nicht der Fall ist, dass sie sofort die Lösung, die richtige Lösung rausposaunen können, die Kandidaten, sondern man dann schon häufig irgendwelche kleineren Tipps geben muss, ein bisschen mit ihnen sprechen muss und schauen kann, wie gut verstehen sie mich, wenn ich ihnen versuche, ein bisschen was zu erklären, um sie auf die Lösung zu leiten. Und wie gut können sie dann auch ihre Gedanken darauf anpassen und hoffentlich zur richtigen Lösung kommen?
Ja, da stimme ich voll zu. Das ist ja auch das theoretisch, was man dann später unbedingt haben will. Wenn jetzt irgendwo Missverständnis ist oder jemand nicht genau weiß, wie er was lösen soll und dann Input von uns kommt mit einer potenziellen Lösung, dann muss es ja möglichst effizient klappen, dass wir der Person erklären können, wie wir uns die Lösung vorstellen und die Person das dann sinnvoll versteht. Und das ist immerhin ja schon mal so ein erster kleiner Test, um zu überprüfen, ob es daran irgendwie scheitern wird oder ob das funktionieren kann.
Und lustigerweise gibt es auch immer noch Kandidaten, die tatsächlich ChatGPT verwenden, um die Frage zu beantworten. Also es ist ein ganz klares Pattern immer, die ich stelle die Frage, dann versuchen sie kurz zu überlegen. Manchmal sagen sie halt eine falsche Lösung, manchmal sagen sie, ja, also überlegen einfach weiter. Und dann kommt immer dieser Moment, wo sie irgendwie sagen, ja, ob ich die Frage nochmal wiederholen kann. Und das ist immer das Zeichen, okay, jetzt in dem Moment tippen sie es halt ein bei ChatGPT. Ich meine, man sieht es ja auch, wo die Augen hinschauen auf dem Bildschirm. Oft hört man sogar die Tippgeräusche. Und dann schauen sie immer so ein bisschen nach oben, rechts oben und dann wieder auf dem Bildschirm, dann wieder so ein bisschen rechts oben auf dem Bildschirm und tun so, als würden sie überlegen, aber lesen halt immer ein bisschen was. Und auf einmal kommt halt irgendeine Kombinationsformel daher, wo davor gar nichts in die Richtung kam. Also
ist das witzig.
Ja,
krass. Ich hatte das gar nicht.
Wie bitte?
Ich hatte das gar nicht.
Ach so, krass.
Ja. Interessant.
Ich meine,
muss man sich auch erstmal trauen.
ChatGPT zu verwenden an sich ist ja total okay, verwenden wir auch viel in unserem Daily Work, aber das Ziel der Frage wird damit ja nicht getestet, was wir eigentlich testen wollen. Deswegen in dem Fall sind diese Leute, die dort mit ChatGPT cheaten, durchgefallen.
Ja, ich meine, das Problem ist ja auch, dass das so intransparent gemacht wird. Also es ist ja aktiv, wie du es beschrieben hast, so, dass sie versuchen, das zu verstecken, dass sie ChatGPT verwenden. Wenn jetzt jemand aktiv sagen würde, Moment, die einfachste Möglichkeit, das für mich rauszufinden gerade eben, ist, ChatGPT zu fragen. Ja. Mach ich kurz, dann ist es nochmal was anderes. Aber ja, so ist natürlich schon krass. Als zweiten Test, damit wir auch überprüfen können, was die Kandidaten so coding-technisch drauf haben, gibt es ja immer die Full-Stack-Development-Challenge für diese Position, wo wir einen kleinen Task mit einem vorgefertigten Code-Repository an die Kandidaten schicken und die dann beauftragen, ein paar Stunden daran zu arbeiten, was zu implementieren, das sowohl eine Kleinigkeit im Frontend als auch eine Kleinigkeit im Backend drin hat. Da ist jetzt nichts krass schwierig Komplexes dabei, sondern es geht einfach nur darum zu testen, dass sie auch sinnvoll ein paar Features für die Web-App developen können. Und da war ich auch überrascht, das sind ja jetzt doch schon mehrere Challenges, die wir insgesamt für die ganze Position angeschaut haben, also knapp 10 mittlerweile. Und die Qualität unterscheidet sich schon extrem stark.
Inwiefern?
Ich muss sagen, erst eine Challenge war tatsächlich so schlecht, dass wir das zweite Interview gar nicht gemacht haben. Der Rest war immer so, ja, ich meine, auch dadurch, dass die Kandidaten ja da Zeit reinstecken, ist es schon, solange das akzeptabel ist, glaube ich, macht es schon Sinn, dann auch nochmal mit einem gewissen Zeitinvestment entgegenzukommen, das zweite Interview zu machen. Und was da der Takeaway bisher ist, ist, dass die Qualität von quasi dem Produkt und der User Experience, die man am Ende hat, immerhin schon mal zeigt, so wie schnell sie was implementieren können. Weil automatisch Leute, die schneller sind, die können dann halt was rausbringen bei so einer Challenge, was schon viel professioneller aussieht, viel mehr Sinn macht. Selbst jemand, der doppelt so lang an der Challenge arbeitet, kann das jetzt nicht so einfach wettmachen, was man durch Experience oder diese Intuition schneller hinbekommt. Aber in der Code-Qualität, besonders im Backend, würde ich sagen, da ist es richtig krass. Also da kommt es halt, glaube ich, wirklich vor allem darauf an, ob die Leute Erfahrung gemacht haben mit gut strukturierten Code, quasi an einem größeren Projekt mal mitgearbeitet haben oder nicht. Mhm. Bei manchen ist es einfach nur Chaos, ja, so wie wir ungefähr, weiß ich nicht, nach der Schule oder im ersten Jahr im Studium, ohne Erfahrung das irgendwie halt versucht hätten zum Laufen zu bringen. Von der Logik her funktioniert es meistens. Ich meine, natürlich kann man am Ende Objekte mit For Loops finden, auch wenn man andauernd nur For Loops macht. Und das klappt, solange es jetzt nicht zu viele Daten sind. Aber man merkt halt bei anderen, dass sie direkt die Intuition haben, das schon mal in eine bessere Data Structure zu verändern, auch die API-Endpoints auf eine strukturierte Art und Weise zu machen, REST-API-Standards zu verwenden. Also da zeigt sich auf jeden Fall vor allem die Erfahrung, weil das muss man irgendwo lernen und irgendwo gemacht haben.
Ja.
Und bei einem, bei dem es wirklich sehr chaotisch war und ja, sehr minimale Qualität, würde ich mal sagen, in terms of Software Architecture im Backend, war ich mir schon gar nicht so sicher, ob es jetzt überhaupt sich lohnt, weiterzumachen. Also ein weiteres Interview bei dem Challenge-Resultat. Wir haben es aber dann mal gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, ja, lieber mal bei der Qualität einmal ausprobieren und schauen, ob das dann ja eindeutig ein Zeichen dafür ist, dass man es beim nächsten Mal nicht mehr weitermachen muss oder ob es vielleicht doch besser werden könnte.
Und hattest du das Interview schon?
Das Interview hatte ich jetzt vor 2 Tagen.
Ah.
Und zu meiner Überraschung war es tatsächlich extrem gut und sehr promising, wie wir über die Challenge geredet haben. Also auch dadurch, dass Kommunikation extrem gut lief, macht es natürlich schon mal einen riesen Unterschied. Und er hat auch sehr schnell eben verstanden, wenn ich was gesagt habe, hey, hier könnte man doch REST-API-Standards verwenden, die verschiedenen Status-Codes, die es gibt, einfach um das Ganze ein bisschen strukturierter zu haben, auch von der Code-Architecture her. Und wenn man da merkt, dass jemand das sehr schnell versteht und auch sehr schnell dann erklären kann, wie würde er das jetzt entsprechend umsetzen, wenn er den Code verbessern sollte mit dem Feedback und da sehr schnell schon direkt das Richtige zurückkommt, dann ist es einfach ein vielversprechendes Signal dafür, dass die Person lernfähig ist und sich hoffentlich schnell anpassen kann an die Struktur, die wir gerade verwenden. Das heißt, insgesamt würde ich sagen, die Challenge sagt ein bisschen weniger aus, als ich mir irgendwie erhofft hätte. Aber es ist auf jeden Fall ein guter weiterer Filter schon mal, dass die Kandidaten am Ende es hinbekommen, Features auch zu implementieren und nicht nur mit einem reden können, sondern tatsächlich dann das, was man bespricht, auch am Ende in die Tat umsetzen können. Deswegen auch das werden wir weitermachen, kann ich auch sehr empfehlen, so eine Challenge zu inkludieren. Besonders Junior Engineers machen das auch gerne. Aber natürlich ist ein weiteres Bottleneck auch überhaupt mal an Kandidaten zu kommen. Und dafür habe ich auch diese Woche nochmal sehr viel Cold Outreach gemacht auf LinkedIn. Also mich vernetzt, bis das wöchentliche Vernetzungslimit erreicht wurde. Und dann am Anschlusstag alle Leute, die die Kontaktanfrage angenommen haben, an die habe ich dann eine Nachricht geschickt. Und das Ganze hatte ich schon mal versucht mit deutlich weniger Erfolg. Aber diesmal hatte ich ja dich, Alex, nach deiner Nachricht gefragt, die du den Leuten schickst, weil die ja gar nicht so schlecht funktioniert hatte. Und mit der hatte ich viel mehr Erfolg.
Man muss dazu sagen, die Nachricht wurde tatsächlich von ChatGPT generiert, größtenteils.
Ja, ein gutes Helferlein, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist die Nachricht sehr kurz, was wirklich gut ist, glaube ich, und beginnt auch direkt mit so Bezug auf den Kandidat, weil der erste Satz ist einfach nur so, hey, bin richtig beeindruckt von deinem Profil und wir haben eine exciting engineering position bei unserem Startup verfügbar und ob er quasi Interesse hat. Falls ja, können wir gerne mal mehr Infos schicken oder einen kurzen Call vereinbaren. Und das ist erstmal alles. Interessierte Leute können dann übers Profil natürlich das Startup sich anschauen. Das machen auch einige. Andere sagen, hey, klingt interessant. Gerne soll ich Ihnen mal mehr Infos schicken. Und das gibt immerhin schon so das erste Commitment. Wenn Sie schon mal eine Antwort schicken, dann sind Sie auch, glaube ich, deutlich zugeneigt, dass sich dann die Position mal durchzulesen, als wenn direkt dir bei Cold Outreach auf LinkedIn ein Link zu einer Position geschickt wird.
Aber Corby, hast du auch das Feedback öfter bekommen, dass sie nach einer AI-Position suchen, die Leute? Also ich weiß nicht, gefühlt bei mir vom Cold Outreach kam das echt häufig und ich bin schon am Überlegen, ob wir einfach als einen Teil von den Responsibilities auch AI mit reinschreiben, weil natürlich haben sie auch die Möglichkeit daran, bei uns zu arbeiten, auch wenn wahrscheinlich du erstmal viel mehr Kontext hast als sie, aber long-term gäbe es da natürlich auch Möglichkeiten.
Ja, das kam auf jeden Fall öfter. Also man merkt es auch, viele geben sich ja auch als interessiert an AI oder AI-Engineer, was weiß ich, working with LLMs aus. Und natürlich haben die Leute Interesse daran, einfach weil es gerade ein sehr großes Hype-Thema ist, das auch sehr vielversprechend ist. Deswegen stimme ich durchaus zu. Ich glaube, das können wir, vor allem, weil es ja noch nicht mal komplett gelogen ist, da wirklich zu den Responsibilities hinzufügen. Weil ich meine, auch selbst vor ein paar Jahren war es ja schon so, Data Science Positions oder AI Positions hatten ja sehr oft auch, weiß nicht, 70% der Zeit andere Tasks zu tun, als dann wirklich das Core AI Engineering. Und von dem her gehe ich auch sehr stark davon aus, dass extrem viele andere Companies, mit denen wir ja quasi competen beim Hiring, dann, sobald irgendwas mit AI ansatzweise involviert sein könnte, direkt das dazu schreiben, dass es eine AI-Position sozusagen fast schon ist. Von dem her, glaube ich, macht es im Wettbewerb auch einfach extrem viel Sinn, dass wir das hinzufügen. Finde ich eine gute Idee.
So, und ich kann es ja fast gar nicht glauben, was jetzt als nächstes Thema hier bei uns in den Notes steht, Corby.
Ja, 3 Monate lang hat sich's gezogen. So lange haben wir an der System Migration zu der New Architecture gearbeitet. Im letzten Schritt ja jetzt alleine, nachdem unser Backend-Engineer die Company verlassen hat. Aber es sieht tatsächlich sehr zuversichtlich aus, denn alles ist jetzt mehr oder weniger ready dafür, dass wir morgen den Switch machen, das Live-System auf unser neues Production-System abzuändern.
Wow, also wie gesagt, ich kann es gar nicht fassen, dass der Tag doch jetzt endlich mal so nahe schon ist. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze läuft. Gibt es noch irgendwas, wo du die größten Risiken aktuell siehst, Corby?
Nee, schiefgehen kann da eigentlich nichts. Ganz klar. Ja, ich meine, natürlich gibt es immer Unknowns. Wir haben versucht, das möglichst extensiv zu testen, auch mit dem gesamten Traffic, der im Live-System ist. Von dem her sollte das machbar sein, dass es gemanagt wird. Am ehesten könnte was schiefgehen mit den Embeddings, würde ich noch sagen, dass irgendwo jetzt bei den finalen Runs was schiefgelaufen ist nochmal, dass die Logik nicht ganz richtig ist, dass dann bei manchen Communities vielleicht plötzlich viel zu wenig Infos aus der Chat-History dabei sind, aus welchem Grund auch immer. Irgendwelche Bugs sind ja dann doch regelmäßig im Code. Ja, ich hoffe einfach mal auf das Beste. Ich meine, im Worst Case können wir immer temporär wieder kurz zurückswitchen.
Sehr gut.
Aber wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wir haben auch extra es auf jeden Fall so gemacht, dass wir Sonntag früh damit anfangen, damit Customer möglichst wenig davon mitbekommen, wenn was schief läuft. Da ist nicht ganz so viel Traffic. Und da haben wir so den ganzen Tag erstmal unsere Ruhe, hoffentlich, damit wir konzentriert die Sachen fixen können, die irgendwie aufkommen, oder konzentriert Entscheidungen treffen können, wenn was schief geht, ob wir jetzt zurückswitchen oder nochmal kurz versuchen, das direkt live zu fixen in Production. Wird aber auf jeden Fall spannend und vermutlich ein anstrengender Tag.
Ja, also drückt uns bitte die Daumen. Wir werden dann sicher in der nächsten Folge davon berichten, dass hoffentlich
was alles
perfekt geklappt hat.
Ja, bis dahin viel Erfolg an alle und macht's gut.
Ciao.
Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.